herzlich willkommen zum Podcast Frauen, Hormone, Fruchtbarkeit, der Podcast über Frauengesundheit im Gespräch mit der MedUni Wien. Dieser Podcast ist ein Ort für alle, die sich für Themen wie Hormonregulation oder reproduktive Gesundheit von Frauen interessieren. Hier tauchen wir tief in die Welt der gynäkologischen Endokrinologie ein und diskutieren die neuesten Erkenntnisse und Fortschritte in diesem spannenden Feld. Mein Name ist Ortrun Schandl und ich freue mich, gemeinsam mit Ihnen von den FachexpertInnen der MedUni Wien zu lernen. Heute spreche ich mit Professor Rini Wenzel und Professorin Katharina Walch zum Thema Endometriose. Liebe Hörerinnen, bevor wir in das Gespräch einsteigen, möchten wir Sie darüber informieren, dass diese Folge in Zusammenarbeit mit Norsan entstanden ist. Die Werbeblöcke stehen in keiner Verbindung zur Medizinischen Universität Wien. Norsan ist der Omega-3-Spezialist aus Norwegen und versorgt Sie mit hochwertigen Fisch- und Algenölen, die Ihnen die richtige Dosis an Omega-3 liefern, um Ihrem Körper etwas Gutes zu tun. Für Frauen sind hochdosierte Omega-3-Fettsäuren besonders wichtig, sei es für die Herzgesundheit, die Knochen und Gelenke, das Sehvermögen sowie den Erhalt der normalen Gehirnfunktion. Der individuelle Omega-3-Index kann als Selbsttest zu Hause oder bei der behandelnden Ärztin, dem behandelnden Arzt überprüft werden. Weitere Infos finden Sie unter www.norsan.de und für die Schweizer Hörerinnen unter www.norsan.ch. Frau Professorin Walch, was genau versteht man denn überhaupt unter Endometriose und wie viele Frauen sind davon betroffen?
Unter Endometriose versteht man ganz generell das Auftreten von Gebärmutterschleimhaut, also Endometrium, außerhalb der Gebärmutterhöhle. Das kann generell überall auftreten. Am häufigsten findet man es im Bereich der Eierstöcke, wo es dann zur typischen Bildung dieser Schokoladenzysten kommen kann. Oder auch im Bereich des Bauchfells, bei der Blase, am Darm, generell überall. Oder auch in tieferen Schichten der Gebärmutterwand selbst, also in der Muskulatur. Das wäre dann die Sonderform der Adenomyose. Und Endometriose ist relativ häufig. Man geht davon aus, dass 10-15% aller Frauen im gebärfähigen Alter davon betroffen sind. Wenn man jetzt nur das Kollektiv der Frauen beispielsweise mit unerfülltem Kinderwunsch herausnimmt, dann sind das etwa 30-50%. Also da ist es dann etwas häufiger in dem Kollektiv. Und obwohl Endometriose so häufig ist, weiß man noch immer nicht ganz genau, welche Ursachen zugrunde liegen. Man geht aber davon aus, dass es hier eine genetische Komponente gibt, dass die Hormone eine wesentliche Rolle spielen und wahrscheinlich noch inflammatorische Faktoren etc.
Das ist dann doch eine sehr große Menge an Frauen, wenn man sagt, Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch haben wirklich sehr, sehr oft offensichtlich Endometriose. Aber welche Symptome treten denn bei Endometriose generell auf und wie beeinträchtigt sie die Lebensqualität von Frauen?
Die beiden häufigsten Symptome, wenn man so will, sind auf der einen Seite die sehr starken Schmerzen, die typischerweise die Tage vor bzw. zu Beginn der Regelblutung auftreten, das, was wir als Dysmenorrhoe bezeichnen, oder auch Schmerzen beispielsweise beim Geschlechtsverkehr, Schmerzen beim Stuhlgang, beim Harnlassen oder Schmerzen, die beispielsweise entlang der Beine oder in den Rücken auch ausstrahlen können. Das Zweite, was natürlich zu einer sehr großen Beeinträchtigung der Lebensqualität der betroffenen Frauen führt, bis hin zu erhöhter Anzahl von Krankenstandstagen etc. Das zweite große Thema ist eben der häufig, allerdings auch nicht immer, Gott sei Dank, aber häufig auftretende unerfüllte Kinderwunsch, weil eben durch die Zystenbildung im Bereich der Eierstöcke, Funktionseinschränkungen im Bereich der Eileiter, Verwachsungen etc., dass die Fertilität der betroffenen Frauen sehr stark beeinträchtigen kann. Wobei hier vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, dass nicht jede Frau mit Endometriose starke Regelschmerzen hat oder unerfüllten Kinderwunsch. Es kommt nur überproportional häufig vor in diesem Kollektiv und das oft ist es aber so, dass die Ausprägung der Endometriose, wie man sie dann beispielsweise im Ultraschall oder bei der Laparoskopie findet, nicht immer 1:1 umzulegen ist zur Beschwerdesymptomatik. Also es gibt manchmal Frauen mit ausgeprägten Endometriosebefund, die aber kaum Schmerzen und keinen unerfüllten Kinderwunsch haben. Und auf der anderen Seite Frauen, die vielleicht nur einen kleinen Endometrioseherd haben, aber extrem darunter leiden.
Hängt das davon ab, wo er ist eigentlich?
Hängt sehr stark davon ab, wo er ist und auch in welchem Stadium. Also ob es eine aktive Endometriose ist oder einfach eine vielleicht eine Verwachsung, die an ungünstiger Stelle liegt, auf einen Nerven drückt beispielsweise. Mhm.
Herr Professor Wenzel, wie wird die Endometriose eigentlich diagnostiziert?
Also wie bei jeder Erkrankung ist es am wichtigsten, mit der Betroffenen ein Gespräch zu führen. Das nennt man medizinische Anamnese, versucht die Details zu erfragen, die Symptomatik zu erfragen und dann eine Untersuchung durchzuführen, eine physikalische Untersuchung, eine Tastuntersuchung, einen Ultraschall. Und in den meisten Lehrbüchern steht noch drinnen, dass für die Diagnose der Endometriose eine Bauchspiegelung, also eine Operation erforderlich ist. Und das hat sich Gott sei Dank in den letzten Jahren geändert. Wir wissen mittlerweile, dass mit hoher Zielsicherung Endometriose schon mittels Ultraschall, also sogenannt non-invasiv, diagnostizieren können. Und das ist ja sehr erfreulich, weil eine Bauchspiegelung eine massive Belastung darstellt und der Ultraschall durch seine Zielsicherheit die Erkrankung in vielen Situationen gut diagnostizieren kann.
Wie lange dauert es eigentlich, wenn jetzt eine Frau wirklich massive Beschwerden hat, Menstruationsbeschwerden, bis sie dann tatsächlich zu einer Diagnose kommt?
Ja, da gibt es erschreckende Daten leider, auch aus Österreich, dass die Latenzzeit von den ersten Beschwerden bis zur korrekten Diagnose sehr, sehr lang war, bis zu 10 Jahren. Das sind Gott sei Dank alte Daten und ich bin überzeugt, dass durch die Verbesserung der Diagnostik mittels Ultraschall, aber auch durch die Awareness, die Endometriose in den letzten Jahren erhalten hat, diese Latenzzeit derzeit schon deutlich kürzer ist.
Verläuft Endometriose eigentlich immer gleich? Also wir haben schon gehört, manche haben kaum Schmerzen, manche haben sehr starke Schmerzen. Also gibt es da sehr unterschiedliche Verläufe sozusagen von Endometriose?
Ja, das ist ganz interessant. Endometriose ist eine Erkrankung, die alles kann und auch nichts können muss. Ich sage dazu immer, nicht jede Patientin oder jede Frau, die Endometriose hat, ist gleich eine Patientin. Das heißt, es kann Endometriose auch völlig symptomlos verlaufen. Und durch die Gutartigkeit der Erkrankung ist es auch wichtig, dass man eigentlich nur Symptome behandeln sollte und nicht das Ausmaß der Erkrankung. Also der wesentliche Punkt ist, wenn Beschwerden da sind, ja, beachten. Und wenn keine Beschwerden da sind, dann einfach nur regelmäßig kontrollieren, ob nicht die Erkrankung fortschreitet.
Frau Professorin Walch, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn für Frauen mit Endometriose?
Also ganz generell gibt es auf der einen Seite einen konservativen Therapieansatz. Das ist häufig das, was man auch als erstes wählt, dass man einfach versucht, nachdem die Endometriose ja zumindest durch die Hormone mitbedingt ist und durch Östrogeneinfluss oft die Herde auch ein bisschen wachsen, ist eben ein Therapieeinsatz, dass man versucht, hier sozusagen die Hormone ein bisschen down zu regulieren, was man eben klassischerweise beispielsweise mit den kombinierten oralen Kontrazeptiven, also mit der Pille machen kann, beispielsweise auch mit einem reinen Gestagenpräparat, der sogenannten Mini-Pille, die man jeden Tag einnimmt, oder auch mit den sogenannten länger wirksamen Gestagenpräparaten, denke zum Beispiel an eine Hormonspirale oder auch dieses Verhütungsstäbchen, was man in den Oberarm implantiert bekommt. Und wir haben hier auch bei eigenen Studien gesehen, dass es dadurch zu einer deutlichen Verbesserung oft der Beschwerden der betroffenen Frauen kommt. Zusätzlich, vor allem wenn die massiven Schmerzen dazu zwingen, gibt es natürlich auch den operativen Therapieansatz, den der Professor Wenzel vorher schon erwähnt hat. Das heißt, wenn man im Rahmen der diagnostischen Abklärung, die ja nicht mehr operativ erfolgen sollte, wie wir gehört haben, sondern eher durch Ultraschall, aber wenn auch starke Schmerzen da sind, dann geht das oft Hand in Hand, dass im Rahmen der Laparoskopie entsprechende Herde auch entfernt werden können.
Gibt es da auch was Neues eigentlich in der Behandlung von Endometriose?
Ja, erfreulicherweise wird hier sehr viel geforscht, weil eben sehr viele Frauen auch betroffen sind. Und ein Präparat, was wir erst seit relativ kurzer Zeit auch auf dem Markt haben beispielsweise, ist ein GnRH-Antagonist in Tablettenform, wo eben auch das Ziel ist, quasi die Herde unter Anführungsstrichlein ein bisschen ruhig zu stellen und Östrogenspiegel etc. zu senken.
Herr Professor Wenzel, gibt es neben den klassischen Behandlungsmethoden, von denen wir jetzt gehört haben, auch alternative Ansätze, die irgendwie hilfreich sein können?
Ja, ist ganz wichtig. Es gibt etliche Nahrungsmittelergänzungsprodukte, die wir verwenden können. Da gibt es zum Beispiel Magnesium, es gibt Omega-3-Fettsäuren, wir testen auch Kurkuma, also Gelbwurz. Und der wichtige Punkt ist, dass man das zusammenführen kann, nicht in einzelnen Tabletten. Frauen wollen Kontrolle über ihr Leben und das soll jetzt nicht auch das Nahrungsergänzungsmittel als Tablette oder als Kapsel sein. Also man kann es auch mit einer Ernährungsumstellung machen. Da haben wir vor einigen Jahren 2 Diplomarbeiten und eine wissenschaftliche Publikation lancieren können, in der sich zeigt, dass eine mediterrane Diät Endometriose-Schmerzen gut in den Griff bekommen kann, also eine deutliche Reduktion der Schmerzen. Was heißt jetzt mediterrane Diät? Das ist Vollkornprodukt, das ist viel frisches Obst, frisches Gemüse, das ist Fisch, kaltgepresste Öle, aber vermeiden von rotem Fleisch und vermeiden von raffiniertem Zucker und Mehl. Das ist relativ leicht machbar und das Gute daran ist, dass die Frauen, wenn sie Schmerzen haben, diese Diät einhalten können und wenn sie keine oder weniger Schmerzen haben, die ein bisschen lockern. Und das ist dann in der Kontrolle der Frauen, das ist, glaube ich, ein wesentlicher Faktor, der positiv ist in der Ernährungsberatung.
Das heißt, greift die mediterrane Diät jetzt in die Symptome ein oder auch in den Verlauf der Erkrankung eigentlich?
Ich glaube, das Wichtige bei einer Endometriose ist eigentlich nicht der Verlauf der Erkrankung, sondern es sind immer nur die Symptome, die entscheidend sind. Wenn man jetzt in Ausnahme eine Nierenproblematik sieht, die ohne Symptome einhergehen kann, aber das ist der einzige Faktor, wo wir wirklich Sorge haben müssen, wenn keine Symptome da sind. Sonst ist eigentlich immer die Symptomatik das Entscheidende, ist nicht das Ausmaß der Erkrankung. Bei der Diät ist es so, dass wir wissen, dass die Schmerzen deutlich besser werden. Wir wissen nicht, ob die Herde kleiner werden, aber das ist auch nicht das Entscheidende. Leider wissen wir noch nicht, ob die Diät auch sich positiv auf den Kinderwunsch auswirkt, aber vielleicht kriegen wir da neue Daten irgendwann einmal.
Zum allgemeinen Kinderwunsch kommen wir gleich mit Endometriose, aber eine Rückfrage noch umgekehrt gefragt. Wenn man sich schlecht ernährt, kann sich das negativ auf die Beschwerden durch Endometriose auswirken?
Ja, das ist eine zweigleisige Geschichte mehr oder weniger. Also das Pendel schwenkt in zwei Seiten aus. Mit guter Ernährung wird es besser. Mit schlechter Ernährung wissen wir, dass Endometriose öfter auftritt. Also wir wissen, wenn Frauen sich in ihrer Jugend mit schlechten Fetten ernähren, dann ist die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Endometriose deutlich erhöht. Das heißt nicht, dass die Symptome deutlich schlechter werden, aber es ist auch so, dass die Erkrankung einfach häufiger auftritt bei schlechten Ernährungsgewohnheiten.
Kommen wir jetzt zur Frage nach dem Kinderwunsch, Frau Professor Walch. Wie wirkt sich denn die Endometriose auf den Kinderwunsch aus? Wir haben es schon ein bisschen besprochen. Und welche speziellen Therapieoptionen gibt es da?
Generell ist es eben so, dass Frauen mit Endometriose etwas häufiger betroffen sind vom unerfüllten Kinderwunsch, aber bei weitem nicht alle betroffen sind. Das ist vielleicht einmal wichtig, zur Beruhigung den Paaren auch mitzugeben. Es gibt hier verschiedene Überlegungen, warum Frauen mit Endometriose auch etwas schwerer schwanger werden. Wie gesagt, das kann aufgrund der Zystensituation im Bereich der Eierstöcke sein, aber auch Funktionsstörungen beispielsweise im Bereich der Eileiter oder generell so ein bisschen eine inflammatorisch, entzündlich feindliche Umgebung, die vielleicht dann in der Gebärmutter die Einnistung ein bisschen negativ beeinflussen kann. Gerade bei dem Thema Endometriose und Kinderwunsch ist es extrem wichtig, hier die Frau bzw. das Paar immer als Ganzes zu sehen und hier ein individuelles Behandlungskonzept zu erstellen und auch vor allem die Frage mit zu berücksichtigen, ob auch Schmerzen vorhanden sind. Und gerade bei jenen Frauen, die noch recht jung sind, also recht jung ist für uns immer unter 35, die keine begleitenden Sterilitätsfaktoren haben, also sprich einen Partner mit einem guten Spermiogramm, und eine gute Eizellreserve bei den Frauen und eben starke Beschwerden. Hier ist es durchaus so, dass in den früheren Endometriose-Stadien hier auch eine Operation angedacht werden kann, um die Schmerzen zu lindern und auch möglicherweise das Outcome in Bezug auf Kinderwunsch zu verbessern. Umgekehrt, wenn wir eine Frau haben, die schon jenseits der 35 ist, also im fortgeschrittenen reproduktiven Alter, wie wir so schön sagen, vielleicht noch einen begleitenden Sterilitätsfaktor hat und einfach schon einen langen Kinderwunsch, hier ist es sicherlich zielführend, eher rasch Methoden der assistierten Reproduktion in Anspruch zu nehmen, also klassischerweise eine IVF, eine künstliche Befruchtung, beziehungsweise bei nicht ganz so stark ausgeprägten Fällen vielleicht einige Zyklen an Insemination, wo eben dann nur der aufbereitete Samen des Partners zum idealen Zeitpunkt sozusagen mit einem feinen Katheter eingebracht wird. Und wie schon erwähnt, wichtig ist es hier immer, das Paar als Ganzes zu sehen, wie es so schön heißt, die reproduktive Gesamtsituation. Und was auf jeden Fall vermieden werden sollte, das wissen wir heute, sind wiederholte Operationen. Also wenn eine Endometriose-Operation notwendig ist aufgrund der Beschwerden beispielsweise, dann macht es sicherlich Sinn, die zum idealen Zeitpunkt, idealerweise dann, wenn die Schmerzen einen dazu zwingen und auch der Kinderwunsch schon ein Thema ist, an einem dafür spezialisierten Zentrum durchführen zu lassen. Was man, wie gesagt, nicht mehr machen sollte, sind diese zweifach, dreifach wiederholten Endometriose-Operationen bei Kinderwunsch, weil doch jedes Mal ein bisschen was von funktionsfähigem Eierstockgewebe auch eingebüßt wird und Eizellreserve, die man anhand dieses AMH-Wertes messen kann, auch verloren geht.
Gibt es diese speziellen Zentren überall in Österreich?
Also es gibt eine Zertifizierung für Endometriose, die im deutschsprachigen Raum etabliert wurde. Es gibt eigentlich flächendeckend in Österreich Endometriosezentren, braucht nur auf die Homepage zu gehen. Sehr, sehr gute Informationen gibt dazu die Endometriosevereinigung Österreich. Das ist eine von Betroffenen organisierte Vereinigung, die unabhängige Informationen geben kann. Und dort finden Sie auch eine Liste der Endometriosezentren. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass sich Betroffene, die nicht ausreichend Hilfe finden, sich an ein Zentrum wenden, weil dort einfach die Betreuung am neuesten Stand durchgeführt wird.
Zum Abschluss, was möchten Sie den Hörerinnen noch mit auf den Weg geben, die von Endometriose betroffen sind?
Der wichtige Punkt, Endometriose ist eine sehr, sehr komplexe Erkrankung. Und wir dürfen die individuelle Frau nie nach Schema F behandeln. Es ist immer eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Das ist einerseits die Beratung, ist die Abklärung und dann die Aufklärung über die unterschiedlich möglichen Behandlungspfade. Das heißt, ob wir medikamentös behandeln, immer wieder auch die Beratung additiv, Ernährungsumstellung oder vielleicht Ernährungszusätze zu verwenden, die Operation immer im Hinterkopf zu behalten, aber vielleicht zu einem Zeitpunkt erst durchzuführen oder überhaupt erst durchzuführen, wenn sie wirklich nötig ist. Also es geht um den Kinderwunsch oder wenn die Schmerzen so unerträglich sind und nicht durch die medikamentöse Behandlung ausreichend im Griff zu kommen sind. Und was es jetzt in Österreich neu gibt, es gibt eine zusätzlich Erholungsaufenthalt, also zur Erhaltung der Gesundheit, bei der Endometriose im Raum steht. Da werden Gesprächstherapien geführt, es wird die Bewegung in den Mittelpunkt gesetzt und die Ernährung. Und ich denke, dass das ein Komplex ist, der zusätzlich einen weiteren Faktor in unserem Spielraum der Hilfestellungen eigentlich darstellt.
So eine Art Kur, oder?
Es ist im Prinzip eine Art Kur. Es wird noch nicht als Kur bezeichnet, weil es ist zur Erhaltung der Gesundheit. Was besonders angenehm ist, es muss nicht an die Operation gekoppelt sein, muss einfach Endometriose diagnostiziert sein und dann dieser Antrag gestellt werden. Und das ist ein dreiwöchiger Aufenthalt und das sollten die meisten Frauen nutzen, weil es doch eine sehr, sehr positive Entwicklung in Österreich ist.
Ich glaube, das Wesentliche, möchte mich da anschließen, ist, dass die Frauen wirklich das Gefühl haben, dass sie gut aufgehoben sind. Es gibt mittlerweile, Gott sei Dank, das ist eine Entwicklung der letzten Jahre, Jahrzehnte, ein breiteres Angebot, gerade auch mit der Selbsthilfegruppe, mit der Eva und mit den zertifizierten Zentren, die wir finden. Und wenn ich nochmal für den Kinderwunsch sprechen darf, dass man hier einfach wirklich nicht zu lange wartet, sich frühzeitig Hilfe holt auch, um dann vielleicht auch noch andere Methoden außer der IVF in Anspruch nehmen zu können.
Der Start vor der Diagnose liegt ja bei den Frauen selbst. Ich meine, jede Frau hat mehr oder weniger Regelschmerzen und ist vielleicht auch stigmatisiert, keine Ahnung, weil man soll sich nicht so anstellen wegen Regelschmerzen. Was ist denn da auch aus Perspektive der Frauen besonders wichtig?
Na, hier ist es sicherlich besonders wichtig, dass man auch regelmäßig bei den Frauenarztbesuchen das wirklich aktiv anspricht. Oft fragt der Frauenarzt, die Frauenärztin selbst, haben sie Regelschmerzen, aber eben nicht immer. Dass wirklich die Frau selbst vielleicht sogar schon mit einem Art Schmerztagebuch kommt, aber sehr genau und detailliert auch die Schmerzen sozusagen schildert. Viele, ist meine Erfahrung, kommen mittlerweile eh schon mit der Idee, könnte es nicht Endometriose sein? Und dass man wirklich auch von Seiten der Frauenärzte sich hier dementsprechend Raum gibt und versucht, die Frau entsprechend zu beraten und dann eben entsprechend, wenn man vielleicht selber noch kein so hochauflösendes Ultraschallgerät oder weniger Erfahrung in der Diagnosestellung der Endometriose hat, hier eben an spezialisierte Zentren weiterverweist. Aber ich denke, das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung der letzten Jahre, Jahrzehnte, dass hier wirklich ein bisschen mehr Awareness durch verschiedene Initiativen auch da ist, seitens der Patientinnen und der Frauenärzte.
Vielen Dank für die Einblicke und das interessante Gespräch und auch an Sie, liebe Hörerinnen, dass Sie dieses Mal dabei waren. Folgen Sie diesem Podcast gerne für mehr Themen rund um Frauengesundheit. In der nächsten Folge sprechen wir über prämature Ovarialinsuffizienz, also den vorzeitigen Wechsel. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und freue mich auf ein Wiederhören.